Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Das Land hat gewählt. Und was sich daraus an Wünschen für die künftige Umwelt- und Klimapolitik ableiten lässt, das erläutert gleich Kai Niebert, der Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Klima- und Umweltschutz aus dem All. Was wird nach der Wahl aus dem Satellitenprogramm Copernicus? Ein Gespräch mit Jens Danzeglocke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Entbürokratisierung oder Angriff auf die Lieferkettenrichtlinie? Übermorgen legt die EU-Kommission Gesetzesentwürfe im Zusammenhang mit dem Green Deal vor. Nicht nur Waldbrände. Ergebnisse einer Studie zu Klimakosten des Ukraine-Kriegs schildert uns Lennart de Klerk von einer gemeinnützigen Initiative zur Erfassung von Treibhausgasen aus Kriegen. Und um Ergonomie am Arbeitsplatz geht es schließlich im Verbrauchertipp. Die politischen Kräfteverhältnisse haben sich geändert, aber die drängenden Probleme bleiben. Auch eines, was in den wenigen Wahlkampfwochen eher selten thematisiert wurde. Wie geht es weiter mit dem Klima- und Naturschutz? Am Vormittag habe ich darüber mit Dr. Kai Niebert gesprochen. Er ist Professor für Didaktik der Naturwissenschaften und Nachhaltigkeit in Zürich und Präsident des Deutschen Naturschutzrings, DNR. Was sagt das Wahlergebnis über die Wünsche der Menschen in Bezug auf Natur, Umwelt und Klimaschutz aus? Das habe ich ihn gefragt.
Ja, wir sehen, glaube ich, sehr deutlich, dass Klimaschutz nicht mehr auf Platz 1 der Hitliste der Wählerinnen und Wähler ist. Aber wir sehen auch, dass es nicht von der Bildfläche verschwunden ist. Es ist weiterhin unter den Top 5 der Wahlentscheidungen. Aber man muss tatsächlich auch zugestehen, die Parteien haben es ja geschafft, das Thema Asyl und Zuwanderung nach ganz oben zu setzen, obwohl es gar nicht so ein drängendes Problem für die Menschen war. Das, was ich aber interessant finde, ist, wenn man sich mal das absolute Top-Thema anschaut, Frieden und Sicherheit. Ich glaube, dass genau das ist, wie wir mittlerweile auch auf Klimaschutz und auch Umweltschutz blicken sollten. Ich mache mal ein Beispiel. Nachdem wir jetzt nahezu aus der Kohleverstromung ausgestiegen sind, sind nun Öl und Gas unsere großen Klimaprobleme. Und da sind wir eben zu 100% von Importen abhängig. Und zwar, ja, ich will sagen, in der Regel aus eher schwierigen Staaten mit Diktaturen, Autokratien oder jetzt auch im Westen Präsidenten, die Deals eingehen wollen. Und wenn man hier jetzt nicht mit gutmenschelndem Klimaschutz, sondern mit gut gemachter Elektromobilität, Wärmepumpen und Wasserstoff unabhängig werden kann, dann ist das, glaube ich, eine Frage von Sicherheit, unabhängig Resilienz und ganz nebenbei eben auch Klimaschutz. Ich würde also die neue Bundesregierung einladen, auch genauso auf den Klimaschutz zu schauen.
Wie könnte das denn passieren, gut gemachter Klimaschutz?
Nun, das, was wir doch immer im Moment sehen, wenn ich den Blick mal ein bisschen weiter, dann haben wir ein wahnsinniges Problem mit unserer Infrastruktur in Deutschland. Das fängt bei maroden Schulen an. Wir sehen, wie Brücken zunehmend einstürzen und auch die Bahn überfordert ist. Und wir sehen, wie hier massiv investiert werden muss. Spannenderweise zeigen das ja nicht nur Umweltverbände auf, sondern die Gewerkschaften zeigen das genauso auf wie die Industrie. Und da ist natürlich klar, dass jede dieser neuen Investitionen auch klimaneutral sein muss. Und warum sind diese Investitionen so wichtig? Also auf der einen Seite, um das Land am Laufen zu halten und auch auf der anderen Seite, um in den Zusammenhalt zu investieren. Denn nur mit genau solchen Infrastrukturen schaffen wir es doch, auch jenen ein klimaneutrales Leben zu ermöglichen, die im Alltag überhaupt keine Gedanken haben, sich um Klimaneutralität Gedanken zu machen. Und hier müssen wir Bund, Länder und am Ende ganz besonders die Kommunen in die Lage versetzen. Und ich glaube, dass es genau dazu ja jetzt einen parteiübergreifenden demokratischen Konsens braucht, um diese Schuldenbremse, die im Moment ja an genau diesen Investitionen hindert, die Schuldenbremse an diese Herausforderung anzupassen.
Welche Handlungsspielräume sehen Sie denn für eine neue Bundesregierung? Einerseits angesichts von Gesetzen und Verträgen, die wir ja haben, und andererseits angesichts der sich gerade dramatisch verändernden Lage in Europa und der Welt. Darauf haben Sie ja eben schon hingewiesen.
Ja, ganz genau. Also ich meine, wir haben nicht nur den Pariser Klimavertrag, sondern wir haben auch ein Weltnaturschutzabkommen, ein Weltmeeresabschutzabkommen, Abkommen, wir haben eine EU-Wiederherstellungsverordnung, es gibt den Emissionshandel. Das heißt, die Rahmenbedingungen, in der sich Klima- und Umweltpolitik in Deutschland bewegt, sind ja auch nach wie vor gültig, auch mit einer neuen Bundesregierung. Und man muss ja sagen, dankenswerterweise, gerade auch angesichts des Wahlergebnisses der Grünen, dankenswerterweise war in der Vergangenheit schon auch nicht immer Klima- und Umweltschutz nur Sache der Grünen, sondern der größte Umweltminister in der Geschichte, der auch am medialsten gewirkt hat, war wohl Klaus Töpfer und damit ein Konservativer. Und wir sehen auch, wie das Klimaschutzgesetz, das Deutschland auch damals unter einer großen Koalition verfasst wurde. Ich bin also guten Mutes, dass jetzt, wie auch immer die Koalition am Ende aussehen wird, aber wahrscheinlich wird es ja schwarz-rot sein, genau daran anknüpfen kann. Und ja, ich glaube, das, was jetzt passieren muss, ist einfach gut gemachten Klimaschutz mit, ich sag mal, intelligenteren Regeln zu verknüpfen. Also die Frage des Bürokratieabbaus ist ja tatsächlich ein drängender. Und ich glaube, dass wir da noch deutlicher vorangehen können, gut gemachten Klimaschutz mit gut gemachten Bürokratieabbau zu verknüpfen.
Umwelt- und Klimaschutz unter einer neuen Bundesregierung. Einschätzungen von Kai Niebert waren das. Er ist Präsident des Deutschen Naturschutzrings. Augen im All. Zum Beispiel europäische Satellitenprogramme wie Copernicus liefern eine Fülle von Daten, auch solche, die Umwelt- und Klimaveränderungen betreffen. Diese Programme können Lösungsansätze für eine Reihe von Problemen bieten und darum geht es bei der nationalen Anwendungsstrategie der Bundesregierung. Sie ist beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr angesiedelt. Jens Danzeglocke befasst sich beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit Copernicus. Was ist das Tolle an diesem Satellitenprogramm? Das habe ich ihn am Vormittag gefragt.
Also das grundlegend Tolle an Copernicus ist, dass eine Unmenge von Satellitendaten, also von Satelliten, die die Erde beobachten, zur Verfügung gestellt wird. Und zwar für alle, die diese Daten nutzen wollen. Die Daten sind frei, können von Behörden, von Unternehmen, aber im Grunde auch von Ihnen und mir genutzt werden, wenn man ein bisschen Expertise hat im Umgang mit solchen Daten.
Wenn wir auf Natur- und Klimaschutz gucken, wer nutzt diese Daten denn bisher in Deutschland?
Also die Daten werden vielfach von Behörden genutzt, um eine solide Datenbasis eben für unterschiedliche Probleme sich zu beschaffen. Also das können Planungsaufgaben sein, das können Berichtspflichten sein, die man beispielsweise im Zusammenhang mit Gesetzen oder mit dem Klimaabkommen oder Naturschutzabkommen und so weiter hat. Das sind aber auch Wissenschaftler natürlich, die die Daten sehr viel nutzen. Und es sind auch Dienstleistungsunternehmen, die also beispielsweise Apps entwickeln für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Welche konkreten Erkenntnisse liefern die Daten denn?
Die Daten liefern im Grunde jede Menge Erkenntnisse. Das beginnt bei Meeresbeobachtungen, wo man also die Temperaturveränderungen oder Algenblüten sich ansehen kann oder auch das Abschmelzen der polaren Gletscher. Und wenn wir dann auf unser Land schauen, kann man beispielsweise die Luftqualität von den Satelliten aus sehen und kann auch beurteilen, wo kommen denn bestimmte Bestandteile, die die Luftqualität eben mindern, wo kommen die her. Man kann auf das Land natürlich schauen, auf den Zustand von Wäldern, von Agrarflächen. Man kann analysieren, wie stark unser Land versiegelt ist und wie sich das weiterentwickelt. Ja, und all diese Dinge mehr bis hin zu infrastrukturellen Anwendungen und dem Katastrophenschutz. Also beispielsweise kann man auch sehen, wie stabil der Untergrund von Brückenbauwerken ist. Vielfach gibt es da Absenkungen, die zum Beispiel auch mit Grundwasserentnahmen zu tun haben. Und da ist es ganz wichtig zu sehen, wo solche Brückenbauwerke oder andere Infrastruktur möglicherweise gefährdet ist durch solche Bodenabsenkungen. Und auch das kann man mit Copernicus machen.
Was kann man mit Copernicus denn nicht machen? Wo sind die Grenzen des Programms?
Es gibt natürlich immer Grenzen von solchen Beobachtungssatelliten. Eine Grenze hat man ganz bewusst eingezogen, denn es gibt auch eine Industrie, die Satelliten produziert und Satellitendaten kommerziell nutzt. Und deshalb hat man gesagt, Copernicus geht über eine bestimmte räumliche Auflösung nicht hinaus, um eben auch der Industrie da ein gewisses Handlungsfeld zu lassen, wo sie kommerzielle Erdbeobachtung entwickeln kann. Und ansonsten muss man eben für jeden Anwendungsbereich schauen, was man damit machen kann und und was nicht. Also Sie können zum Beispiel sehen, wenn ein Wald geschädigt ist, aber Sie können natürlich den Borkenkäfer zum Beispiel nicht sehen. Sie können die Faktoren, die dafür verantwortlich sind, möglicherweise nicht allein aus den Satellitendaten ableiten, sondern müssen dann eben auch vor Ort schauen, was die Ursachen sind.
Welche Zukunft hat Copernicus unter einer neuen Bundesregierung?
Also ich gehe davon aus, dass wir Copernicus weiterhin nutzen werden wie bisher. Es gibt ja die Anwendungsstrategie der Bundesregierung, die noch im Dezember unter Federführung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr beschlossen wurde. Und ich denke, es ist ein breiter Konsens eigentlich unter den demokratischen Parteien, dass man eine solide Datenbasis für verschiedenste Fragestellungen braucht und deshalb wird man Copernicus weiter unterstützen und weiter nutzen.
Soweit Jens Danzeglocke vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über das Copernicus-Programm und die Erwartungen an eine neue Bundesregierung. Entbürokratisierung oder Kettensäge? Übermorgen will die EU-Kommission Gesetzesvorschläge vorlegen, die die europäische Wirtschaft in Schwung bringen sollen. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern hat schon jetzt Informationen darüber. Und die betreffen vor allem, aber nicht nur, das Lieferkettengesetz. Heftige Reaktionen gibt es auch bereits.
Armin Pasch schlägt Alarm. Der Wirtschaftsexperte des katholischen Hilfswerks Miserior befürchtet einen Generalangriff der EU-Kommission auf das europäische Lieferkettengesetz.
Die Kommission betreibt Politik mit der Kettensäge und sie legalisiert quasi Wettbewerb auf dem Rücken der Schwächsten und der Umwelt.
Grund der Vorwürfe sind Gesetzesentwürfe der Brüsseler EU-Kommission zur Entbürokratisierung und zur Ankurbelung der Wirtschaft. Am kommenden Mittwoch will die Kommission gleich ein ganzes Bündel davon vorstellen. Es soll ein großer Aufschlag werden, der den Weg weist für die gesamte Amtszeit der neuen EU-Kommission. Doch NGOs und Europaabgeordnete schauen mit Schrecken auf die Gesetzesentwürfe, die in Brüssel kursieren und die auch dem Deutschlandfunk vorliegen. Insbesondere die Pläne zur Entbürokratisierung der Lieferkettenrichtlinie sorgen für Empörung.
Eine solche Verordnung würde die Lieferkettenrichtlinie nicht vereinfachen, sondern völlig entkernen,
sagt Miserior-Experte Pasch nach Prüfung der durchgesickerten Papiere. Die Einzelheiten. Am Mittwoch will die EU-Kommission ein sogenanntes Omnibus-Gesetz vorlegen. Es umfasst Änderungsvorschläge für insgesamt 4 Richtlinien, die einen wesentlichen Bestandteil des Green Deals ausmachen. Unter anderem geht es um das Gesetz der Nachhaltigkeitsberichterstattung und eben um die Lieferkettenrichtlinie. Beide Gesetze sind in der vergangenen Legislaturperiode nach harten Debatten im Parlament und nach noch härteren Verhandlungen zwischen den Mitgliedstaaten verabschiedet worden. Sie verpflichten einen Teil der Unternehmen dazu, Nachweise für ein nachhaltiges Wirtschaften zu erbringen. Ein Wirtschaften, das Ressourcen schont, dem Klimaschutz dient, vor Kinderarbeit und Ausbeutung schützt. Mittlerweile aber hat sich der Wind gedreht. Mitgliedstaaten drängen darauf, die Berichtspflichten der Unternehmen zu reduzieren, Auflagen und Gesetze zu entschärfen. Den Entwürfen zufolge soll der Anwendungsbereich der Lieferkettenrichtlinie weiter eingeschränkt werden. Sie würde dann nur noch für weniger Unternehmen gelten. Die Einhaltung von Verpflichtungen zum Klimaschutz und zum Ausschluss von Kinder- oder Zwangsarbeit müsste zudem nicht mehr für die gesamte Lieferkette, sondern nur noch für deren letztes Glied erbracht werden. Und schließlich soll die zivilrechtliche Haftung von Unternehmen ins Belieben der Mitgliedstaaten gestellt werden.
Damit würde das Ziel der Richtlinie, ein europäisches Level Playing Field, also gleiche Bedingungen für alle Unternehmen im europäischen Binnenmarkt zu schaffen, konterkariert. Für uns wären diese tiefgreifenden Einschnitte nicht hinnehmbar,
sagt der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken. Noch drastischer das Urteil der Grünen-Abgeordneten Anna Cavazzini.
Ursula von der Leyen hat mehrfach gesagt, dass es keine Rückschritte beim Green Deal geben wird. Aber diesen Entwurf, das ist wirklich ein Zurückschrauben des Gesetzes und deswegen ein Angriff auf den Green Deal.
Die Empörung von Grünen und Sozialdemokraten kann Ursula von der Leyen eigentlich nicht überraschen. Denn die beiden Fraktionen haben sich in den letzten Tagen an die Kommissionspräsidentin gewandt mit der Aufforderung, im Zuge der Entbürokratisierung nicht die Axt an die Gesetze des Green Deals zu legen. Die Sozialdemokraten haben ihr einen Brief geschickt, unterzeichnet von Fraktionschefin Iratxe Garcia, in dem es wörtlich heißt: Wir fordern Sie mit äußerster Dringlichkeit auf, einen Vorschlag vorzulegen, der von der proeuropäischen Mehrheit im Parlament unterstützt werden kann. Zitat Ende. Dieser Passus macht klar, dass es Grünen und Sozialdemokraten nicht nur um das Lieferkettengesetz geht. Sie haben gemeinsam mit den Liberalen dafür gesorgt, dass Ursula von der Leyen überhaupt im Parlament wiedergewählt wurde. Das hat die Kommissionschefin mit der Zusage erreicht, den Green Deal nicht rückabzuwickeln. Sozialdemokraten und Grüne sehen sich angesichts der Kommissionsvorschläge nun getäuscht und vermuten, dass die Christdemokraten die Reformvorschläge mit den rechten Fraktionen durchs Parlament bringen wollen. Entbürokratisierung ja, aber ohne Kahlschlag, so lautet das Angebot von Grünen und Sozialdemokraten. Der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese sieht die Sache aber anders. Der Brief an die Kommissionspräsidentin sei ein Schlag ins Gesicht kleiner und mittlerer Unternehmen, sagt er, denn die sollen ja entlastet werden. Und deshalb hofft er, dass die EU-Kommission nicht vor den Protesten der anderen Fraktionen zurückschreckt.
I really expect that it will be a courageous proposal.
Er hoffe, so Liese, dass die Kommission am Mittwoch einen mutigen Vorschlag vorlegen werde. Heißt, einen Entwurf, der möglichst identisch ist mit den jetzt durchgesickerten Entwürfen.
Peter Kapern berichtete aus Brüssel. 3 Jahre Krieg in der Ukraine, viel Leid für die Bevölkerung, zerstörte Infrastruktur und vernichtete Umwelt. Die Initiative on Greenhouse Gas Accounting, GHG, ist eine gemeinnützige Initiative zur Erfassung von Treibhausgasen aus Kriegen und hat zusammengetragen, was sich am Beispiel der Ukraine ergibt. Heute, am 3. Jahrestag des russischen Überfalls auf das Land, hat sie ihre Studie veröffentlicht. Leitautor ist Lennart de Klerk, den ich jetzt am Telefon begrüße. Guten Tag, Herr de Klerk.
Ja, guten Tag.
Treibhausgasemissionen infolge des Ukraine-Kriegs. Was sind Ihre Ergebnisse?
Ja, die Ergebnisse sind, dass nach 3 Jahren Krieg die Anzahl von Treibhausgasen auf 230 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten angestiegen sind. Und das ist, um Ihnen eine Idee zu geben, das ist ungefähr das Gleiche, was die Länder Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn gemeinsam in einem Jahr ausstoßen. Also das sind ziemlich viele Treibhausgasen.
Der Krieg schädigt Natur und Umwelt ja auf vielfache Weise. Wo sehen Sie das Hauptproblem?
Das Hauptproblem ist immer noch die Kriegshandlungen. Also beide Militär, die verbrauchen unheimliche Menge an fossilen Brennstoffen, aber auch Ammunition muss nachproduziert werden. Also es ist nicht nur immer schon in der Ukraine, aber auch in anderen Ländern, wo die Waffen hergestellt werden. Aber in diesem Jahr, also oder in 2024, war eigentlich die Brände in Wälder ziemlich angestiegen. Es war sehr trocken und heiß im Osten der Ukraine. Das ist wahrscheinlich verursacht durch Klimawandel. Und das hat eigentlich die Lage so schlimm gemacht, dass die Kriegshandlungen noch mehr Brände verursacht hat. Also das heißt, dass viele Wälder in die Luft gegangen sind als CO2, und es dauert natürlich für ein Wald Jahrzehnten, um das wieder rückzubringen in den Grund.
Welche Wirkungen haben die ungezählten Angriffe auf die Infrastruktur, auf die Öl- und Gasversorgung zum Beispiel?
Ja, die eine ziemliche Menge von CO2 eben schon wird ausgestoßen während der Wiederaufbau. Dabei müssen Sie denken an die unheimliche Menge an Zement und Stahl, die man braucht, um alles wieder aufzubauen. Aber natürlich auch die Angriffe auf Öldepots oder Refineries hat natürlich ziemlich viel fossile Brennstoffe auch in die Luft gebracht.
Wir schauen heute auf den Ukraine-Krieg, aber der ist leider nur einer in einer ganzen Reihe von Kriegen in der Welt. Was wissen Sie über deren Klimawirkung?
Ja, es gibt mehr als 110 bewaffnete Konflikte heutzutage auf der Welt. Und so wie es aussieht, wird es immer mehr als weniger. Und eigentlich wissen wir da sehr wenig, was die Klima die Auswirkungen auf das Klima sind. Es gibt schon einige Erkenntnisse in Gaza, Aber da muss unheimlich noch viel passieren, dass wir ein besseres Verständnis haben, wie Konflikte das Klima beeinflussen. Das ist immer noch eine blinde Fleck, würde ich sagen.
Woher bekommen Sie denn Ihre Daten?
Ja, es gibt verschiedene Datenquellen. Also wir haben auch mit Copernicus zum Beispiel die Waldbrände erfassen können. Also die sind ziemlich genau. Andere Quellen sind ein bisschen ungenauer, aber mittlerweile ist natürlich auch dank Social Media kann man auch ziemlich viele unoffizielle Quellen erfassen. Da muss man natürlich aufpassen, ob die auch richtig sind, weil im Krieg ist natürlich Lieberheit nicht immer das Erste, wo Leute sich aufrichten. Aber es hat doch ziemlich gut geklappt, um mit mehreren Quellen eine richtige oder eine gute Erfassung zu machen.
Das war Lennart de Klerk von GHG, der gemeinnützigen Initiative zur Erfassung von Treibhausgasen aus Kriegen. Herr de Klerk, vielen Dank.
Ja, ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Über 17 Millionen Menschen in Deutschland sitzen bei der Arbeit, oft am Schreibtisch und vor dem Bildschirm. Das kann auf die Dauer zu Verspannungen und chronischen Schmerzen führen, vor allem im Schulter- und Nackenbereich. Richtiges Sitzen hilft vorzubeugen oder auch Schmerzen zu lindern. Margret Bielenberg mit dem Verbrauchertipp.
Kopfschmerzen, Schulter- und Nackenleiden, das kennen viele Menschen, die abends aus dem Büro kommen oder den Tag im Homeoffice verbracht haben. Gerade das Arbeiten zu Hause lässt Pausen oft kürzer werden. Hinzu kommt falsches Sitzen, sagt Andreas Deutsch, Physiotherapeut und Coach in Hamburg. Ein guter Schreibtischstuhl kann helfen und sollte so aussehen.
Ein Bürostuhl, der ein freies Sitzen ermöglicht, aber sehr wohl ein Hochlehner bis zu oben hin, Kopfstütze, gut verstellbare Armstützen, die nach oben, unten und nach vorne und hinten verstellbar sein müssen und an den Schreibtisch anpassbar sind. Und ein Stuhl sollte niemals hart sein, der muss mitschwingen, der muss sich mitbewegen.
Dazu gehören ein höhenverstellbarer Schreibtisch und ein höhenverstellbarer Bildschirmhalter.
Beim Bildschirm gibt es so eine grobe Richtlinie, 50 cm Abstand mindestens vom Auge. Oberer Bildschirmrand sollte unbedingt auf Augenhöhe sein und Tastatur körpernah, möglichst flach.
Nach dem Arbeitsschutzgesetz müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber für ergonomische Arbeitsplätze sorgen. Finden Mitarbeitende ihren Bürostuhl unbequem, haben sie erst dann einen Anspruch auf eine Alternative, wenn sie ärztlich belegen können, dass ihre Beschwerden auf den Stuhl zurückzuführen sind, sagt Johannes Wuppermann, Rechtsanwalt für Arbeitsrecht in Hamburg.
Dann gibt es die Möglichkeit, dass man beispielsweise einen Antrag stellt bei der Rentenversicherung, dass man eben tatsächlich starke Einschränkungen hat durch diese Beeinträchtigung am Arbeitsplatz. Und dann kann man den Antrag stellen, Kostenvoranschlag sich holen, wie teuer ein Möbel ist. Und erst anschließend, wenn dann die Rentenversicherung bewilligt hat, einen Zuschuss zu zahlen oder die Kosten zu übernehmen, dann kann man auch den neuen Stuhl kaufen. Aber einen Anspruch gegen den Arbeitgeber gibt es eigentlich nicht.
Ein Zuschuss könne je nach Einzelfall auch bei der Krankenkasse, der Agentur für Arbeit, der Berufsgenossenschaft oder dem Integrationsamt beantragt werden, sagt der Arbeitsrechtler. Gute Bürostühle gibt es ab rund 500 Euro. Nicht zu unterschätzen ist häufiges und langes Telefonieren mit schiefgehaltenem Kopf. Deshalb empfiehlt der Physiotherapeut ein Headset. Allerdings nützt der beste Arbeitsplatz nichts, wenn man sich nicht immer wieder bewegt, sagt Andreas Deutsch. Zum Beispiel leichte Übungen wie den Kopf drehen und neigen, Schultern kreisen und immer wieder die Beine bewegen, damit der Stoffwechsel in Gang kommt. Und besonders...
Höre auf deinen Körper und schalte nicht das Gefühl ab, wenn du so fokussiert am Bildschirm bist, sondern spüre mal in dich hinein, was braucht dein Körper. Also mindestens alle 5 Minuten die Position verlassen und verändern.
Da Arbeitgebende nur für einen ergonomischen Arbeitsplatz zuständig sind, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden aber variieren, sollte man immer das Gespräch suchen, sagt der Arbeitsrechtler. Denn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind an leistungsstarken und motivierten Mitarbeitenden interessiert. Manche Unternehmen hat Physiotherapeut Deutsch sehr fortschrittlich erlebt.
Ich war mal in einer kleinen Firma beratend tätig und die haben ihren Arbeitsplatz so eingerichtet, höhenverstellbare Tische, Bildschirmstände und so weiter. Und dann haben die mal einen Sitzball gehabt, mal einen guten Bürostuhl zum Anlehnen und mal solche bewegbaren Stühle, wo man drauf sitzt, aber sich nicht anlehnen kann. Wunderbar.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg war das. Hier im Deutschlandfunk geht es weiter mit den Informationen am Mittag und Barbara Schmidt-Matern. Darin natürlich weitere Ergebnisse und Hintergründe zur Bundestagswahl und auch ein Bericht über den dritten Jahrestag der Großinvasion in der Ukraine. Für Umwelt und Verbraucher verabschiedet sich Susanne Kuhlmann.